Ja, wunderbar.
Super.
Ja, heute
Ja.
Abend geht es vor allem um Kapitel 6 und 7 des Esther-Buches, das zweite Gelage, zu dem Esther Haman und Achashverosh eingeladen hat und wo sie dann endlich die Frage des Königs, was sie denn nun will, beantwortet und sagt, dass sie um ihr Leben und das Leben ihres Volkes bittet. Und der König, der wahrscheinlich gar nicht so genau begreift, wo das denn herkommt, fragt dann, wer denn ihr Volk gefährdet. Und dann sagt Esther, dass es der böse Haman ist, der die Vernichtung geplant hat. Und darauf gerät der König in Wut, geht in den Garten hinaus. Haman sieht, dass ihm das Ende bevorsteht, fällt vor Esther nieder, um sein Leben zu bitten. Aber als der König zurückkommt, sieht er dies sogar als Versuch, der Königin Gewalt anzutun an. Und es ist dann auch einer der Diener, Chavona, der empfiehlt, Haman an dem Baum oder dem Holz, das kann man in beiden Weisen übersetzen, aufzuhängen, an dem Haman Mordechai aufhängen wollte. Ja, und ich hatte noch die Szene vergessen, die vor dem zweiten Gelage ist, nämlich die Nacht, in der der Schlaf den König Achaschwerosch flieht, und er sich das Buch der Erinnerungen vorlesen lässt, damit daran erinnert wird, dass Mordechai vor einiger Zeit ihn vor einer Rebellion gerettet hat. Und er fragt, was denn damals Mordechai Gutes getan worden sei als Belohnung dafür, und erfährt, dass gar nichts getan worden ist. Und dann stellt er die Frage, was denn getan werden sollte. Und die Diener sagen, dass Haman im Hof ist, und denn Haman will auf Rat seiner Freunde und seiner Frau dem König empfehlen, Mordechai aufzuhängen. Und er wird jetzt geholt, um dem König zu sagen, was mit einem Mann geschehen soll, dem der König Ehre erweisen will. Und Haman denkt natürlich, dass er selber gemeint ist, und beschreibt daher, dass ein solcher Mann ein Gewand bekommen sollte, das der König schon mal getragen hat. Er auf einem Pferd reiten soll, auf dem der König geritten ist, und dieses Pferd auch eine Krone tragen soll. Und er auf offenem Platz herumgeführt werden soll und vor ihm ausgerufen werden soll, so soll es jemandem geschehen, an dessen Ehre der König Interesse hat. Und dann sagt ihm der König, ja, dann tu genau das, Mordechai, dem Juden. Und da begreift wohl Haman, dass etwas Unvorhergesehenes passiert ist und sich sein Plan eben nicht durchführen lässt. Und er tut natürlich, was der König befohlen hat, bringt Mordechai die königlichen Insignien, führt ihn in der Öffentlichkeit herum, und geht dann erschreckt in sein Haus und wird da auch dann bald abgeholt, um zum zweiten Gelage bei Esther zu gehen. Ja, das sind die Szenen, die wir heute haben. Und da ist natürlich, dass Achashverosh nicht einschlafen kann. Er weckt natürlich Fragen, was in ihm vorgeht. Und dazu habe ich einen Text aus dem Kommentar zum Buch von Jonathan Grossmann ausgewählt, der dazu schreibt: In der Nacht zwischen den beiden Gelagen, die Esther für den König und Haman gibt, floh der Schlaf den Achaschwerosch. Wie sich bereits gezeigt hat, öffnen die Schlafstörungen des Königs einen Blick in das, was in seiner Seele geschieht. Die bloße Tatsache, dass er zur Entspannung seiner Seele um das Buch der Erinnerungen, das heißt ein juristisch-historisches Buch, bittet und den Artikel Revolten gegen den König prüft, lehrt mehr als alles andere über den Grund seiner Schlaflosigkeit. Esther ist es gelungen, im Herzen des Königs den Verdacht vor einer bevorstehenden Revolte aller Wahrscheinlichkeit nach von Seiten Hamans zu wecken. Aufgrund der Erzählung des Buches ist es schwer zu sagen, dass Haman tatsächlich eine Revolte gegen das Königtum plante, auch wenn er, wie das vor uns liegende Bild zeigt, die Insignien des Königtums liebte und nichts dagegen hatte, dass sie sich auf ihm befinden. Aber damit greifen wir vor. Die passive Sprache sticht bei der Eröffnung des Bildes hervor. Und es wurden vor dem König gelesen. Und es wurde niedergeschrieben gefunden. Was für Ehre und Größe wurde getan? Nichts wurde mit ihm getan. Es ist nicht klar, wer vor dem König aus dem Buch der Erinnerungen liest. Aber die Formulierung "und es wurde niedergeschrieben gefunden" ist außergewöhnlich. Man hätte die übliche Formulierung "und er fand niedergeschrieben" oder etwas Ähnliches erwarten können. So forscht der König auch nach, was Mordechai getan wurde und nicht, wie sich nahelegen würde, was ich getan habe. Dieser Stil spielt eine Rolle in der Erzeugung des Gefühls, das besonders in diesem Bild sehr stark ist, dass die Dinge von selbst zu geschehen scheinen. Der Schlaf des Königs floh ihn und nicht, und der König konnte nicht einschlafen. Das Buch der Erinnerungen wird vor dem König gelesen, anscheinend von selbst. Und so wird die Geschichte Mordechais, an dem zur großen Überraschung keine Vergeltung getan wurde, gefunden. Damit spielt der Verfasser, obwohl er auch hier den Ewigen nicht involviert, auf die verborgene Hand, die besonders in diesem Bild zum Ausdruck kommt, an. Es ist anzunehmen, dass die Frage des Königs an Haman, wie dem, an dessen Ehre dem König gelegen ist, mit Gutem vergolten werden soll, nichts anderes als eine Falle ist. Dies ergibt sich unter anderem aus dem Vergleich zwischen der Formulierung der Frage an Haman und der König fragte ihn, was man tun solle mit dem Mann, an dessen Ehre dem König gelegen ist, und der Formulierung seiner Worte an seine Diener in der Nacht. Und der König fragte, welche Ehre und Größe dafür an Mordechai getan worden war. Warum ließ der König das Wort Größe weg, als er vor den Ohren Hamans den Mann beschrieb, an dessen Ehre ihm gelegen ist, und nicht an dessen Ehre und Größe? Dies kann einfach so eine Kürzung sein, aber Malbim scheint mit seiner Behauptung recht zu haben, dass diese Auslassung beabsichtigt ist. Schließlich wurde Hamans besonderer Vorzug in dieser Sprache formuliert. Nach diesen Dingen machte der König Achaschwerosch Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, groß und erhob ihn. Und möglicherweise befürchtet der König, dass, wenn er auch Größe erwähnt, Haman begreifen wird, dass der König nicht ihn meint. Denn Größe im Königreich Achaschwerosch hat er bereits erlangt. Der König, der Haman prüfen und sehen möchte, woran er gefallen hat, lässt anscheinend das Gefühl entstehen, dass er tatsächlich die Absicht hat, Haman zu ehren. In seinen Worten an den König führt Haman bekanntermaßen selbst sein Scheitern herbei, indem er für sich selbst die Insignien des Königtums erbittet und damit dem König ein weiteres Indiz gibt, dass seine Augen und sein Herz auf die Kleider des Königs und auf das Pferd des Königs gerichtet sind. Man bringe königliche Kleidung herbei, die der König getragen hat, und ein Pferd, auf dem der König geritten ist, und auf dessen Kopf eine königliche Krone gegeben wird. Und die Kleidung und das Pferd sollen durch einen der Fürsten des Königs unter den Edlen gegeben werden. Und der Mann, an dessen Ehre dem König gelegen ist, soll bekleidet werden und auf das Pferd gesetzt werden auf dem Platz der Stadt und vor ihm ausgerufen werden, so werde getan mit dem Mann, an dessen Ehre dem König gelegen ist. Der Ausdruck "auf dessen Kopf eine königliche Krone", der in den Worten Hamans das Pferd beschreibt, wurde im Buch bereits in der Beschreibung der Erhebung Esthers zur Königin benutzt. Und der König liebte Esther mehr als alle Frauen, und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen. Und er legte eine königliche Krone auf ihren Kopf und machte sie zur Königin anstelle Vashtis. Dieser Ausdruck kommt nicht noch einmal in der Bibel vor, und es ist anzunehmen, dass wenigstens im Bewusstsein des Königs, auch wenn Haman das nicht beabsichtigte, Eine Verbindung zwischen den beiden Bildern besteht. Haman spielt auf ein anderes Bild an, in dem die gegenwärtige Königin die vorherige ersetzt hat und machte sie zur Königin anstelle Vashtis. Und jetzt möchte auch Haman das Bild vervollständigen und anstelle des regierenden Königs herrschen. Der Zorn des Königs kommt zum Ausdruck in seinem Befehl an Haman, dass er derjenige sein wird, der Mordechai auf den Platz der Stadt führt. Denn Haman hatte dem König vorgeschlagen, dass einer der Fürsten des Königs den Mann, an dessen Ehre dem König gelegen ist, führe. Und siehe, der König erlegt Haman diese Aufgabe auf, dem zweiten nach dem König. Ja, soweit der Versuch von Jonathan Grossmann zu erklären, welcher Verdacht bei Achashverosch aufkommt und wie man das in Anspielungen des Textes sehen kann. Dazu Anmerkungen, Nachfragen? Frau Krüger-Dohm?
Ja, David damals ja auch so.
Sie sind sehr schwer zu hören. Es klingt abgehackt wieder. Vielleicht versuchen Sie es, wenn Sie Ihr Bild ausschalten. Manchmal geht es dann besser.
Du bist der Mann.
Kann sie leider nicht ganz verstehen.
Eine Geschichte, ein Leichnam.
Es ist immer eine.
Geschichte. Erinnert an die Geschichte von NATO.
An welche Geschichte erinnert es?
Mit Darf Nathan.
Die Geschichte mit David und Nathan.
Das wie an dem eigenes Urteil gesprochen.
Ja, also Sie meinen wahrscheinlich die Ähnlichkeit, dass sowohl David als auch Haman eigentlich seine Sünde auf versteckte Weise zum Ausdruck gebracht wird und es auf die Weise kennenlernen. Nehmen, ja, ist durchaus eine Möglichkeit, eben Dinge nicht direkt zu sagen, sondern jemandem, der sicher nicht besonders einsichtsvoll ist, auf deutliche Weise unterzuschieben. Ja. Ja, Herr Müller.
Ja, ich hatte Schwierigkeiten mit meinem Mikrofon gerade.
Nein, aber jetzt kann man Sie gut hören. Aber jetzt sind Sie wieder auf stumm
Ja, ja,
geschaltet.
ja.
Ja.
Jetzt bin ich wieder da.
Ja.
Worauf gründet denn der Verdacht Ahasverosch, dass Haman diesen Aufstand, sage ich mal, veranlassen will? Weil im Buch ist doch ausdrücklich gesagt, dass Mordechai die zwei andere Diener hört und von denen er praktisch erfährt, dass irgendwie ein Aufstand geplant sei. Weil da stellt sich noch die Frage, wie Mordechai überhaupt die Sprache, die fremde Sprache dieser Diener verstehen kann. Also ist doch hier viel zu früh, dass Haman, dass Ahasverosch irgendeinen Verdacht auf Haman hat oder gegen Haman hat.
Ja, Grossmann sagt ja auch selber, dass man das durchaus nicht eindeutig aus der Erzählung selber beweisen kann. Und in der hebräischen Version des Esther-Buches ist wirklich keine Beziehung zwischen Haman und den beiden Männern, die eine Verschwörung organisiert haben und deren Hinrichtung ja auch Mordechai herbeiführt, zu sehen. Es ist, wir hatten das ein bisschen gesehen in der Septuaginta-Version, da ist das etwas anders. Da wird vorher schon angedeutet, dass Haman einen alten Hass hatte. Aber das ist, wie gesagt, nicht der hebräische Text. Ich denke, wo es eher darum geht, und die Situation ist ja, der König war zusammen mit Haman bei Esthers Gelage und er weiß, dass Esther irgendwas auf dem Herzen hat, aber sie hat ihm noch nicht gesagt, was, sondern ihn auf den nächsten Tag vertröstet. Und das hat die Spannung eigentlich geschaffen. Und was offensichtlich, zumindest in dieser Interpretation hier, und da sind sich eigentlich viele Ausleger einig, diesen Verdacht gegen Haman ist, schürt, ist, dass Esther den König und Haman beide und sonst keinen zum Gelage eingeladen hat, und zwar zweimal. Und das wird dem König irgendwo verdächtig. Wieso lädt sie nicht mich alleine ein, sondern auch Haman dazu, und das auch noch zweimal? Und das ist, in dem Sinne könnte man sagen, da spielt Esther auch ein bisschen ein gefährliches Spiel, denn der König könnte ja auf die Idee kommen, dass sie mit Haman in einer Verschwörung verwickelt ist. Und wie kann sie sich dann da unschuldig hinstellen? Also das ist die Interpretation, die wirklich von den meisten Auslegern so gegeben wird. Aber ja, wenn Sie, es ist, ich denke, eine psychologisierende Auslegung. Wenn Sie jetzt direkt danach fragen, bin ich durchaus bereit zu sagen, es ist schwer, das wirklich am Text zu beweisen. Es ist mehr die psychologische Interpretation, die gebracht wird, dass offensichtlich Esther dies auch, das passt auch wieder zu dem, was Frau Krüger-Dohm über Nathan und David sagte, dass Esther dem König offensichtlich nicht direkt sagen kann, was sie will, sondern sie muss einen Weg finden, ihn auf ihre Seite zu ziehen und einen Keil zwischen ihn und Haman zu treiben. Ja. Frau Fichtbauer, ich glaube, Ihre Hand ist noch stehen geblieben vom Anfang einfach. Ja, okay, wenn wir das wissen, dann ist das kein Problem. Ja, ich denke schon, also zumindest, dass er eben Haman fragt, wie man mit einem Mann umgehen soll, den der König ehren will, da ist vielleicht schon ein gewisser Verdacht des Königs zu spüren. Und es ist keine Frage, dass es für Haman, der bisher der Zweite im Königreich war, eine Demütigung ist, wenn er jetzt Mordechai mit königlicher Kleidung bekleiden und auf dem Pferd in der Stadt herumführen soll. Also das kann man sicher sagen, dass auf die Weise auch. Und Jonathan Grossmann weist auch darauf hin, dass auf der offenen Ebene des Buches das eigentlich der Wendepunkt ist. Während der verborgene Wendepunkt, das ist, was wir letztes Mal gesehen haben, dass Esther das Königtum ankleidet und zum König geht. Aber da muss man eben ein bisschen mehr die unterschwelligen Hinweise sehen, während hier auch von den sprachlichen Mitteln deutlich wird, dass Hamans Größe vorbei ist. Und das beschreibt Grossmann dann auch weiter in der nächsten Szene, wo es dann heißt, am Ende der Szene mit dem Pferd heißt es, dass Haman in sein Haus gedrängt wurde, so habe ich es mal provisorisch übersetzt, das Verb nitraf, in Trauer und mit verhülltem Kopf. Das Verb nitraf kommt in der Bibel viermal vor. und bedeutet erschreckt sein, sich beeilen. Dieses Wort kommt nur im Buch der Chronik und im Buch Esther vor. In der Beschreibung des Aussatzes Usias, also des Königs von Juda, kommt das Verb in derselben Form im Nifal vor wie bei uns. Und Asarjahu, der Priester des Hauptes, diese merkwürdige Formulierung werden wir gleich noch mehr verstehen, und alle Priester wandten sich ihm zu, und siehe, er hatte Aussatz an seiner Stirne. Und sie brachten ihn eilig und erschreckt von dort weg, und auch er hatte es eilig, Nitraf hinauszugehen, denn der Ewige hatte ihn geschlagen. Alle übrigen drei Vorkommen befinden sich im Buch Esther. In der Beschreibung Hamanns hier und zweimal in der Beschreibung der Läufer, die eilig, dechufim, das ist jetzt das Passivpartizip, hinausgingen, anfangs um den Beschluss Hamanns kundzutun und schließlich um den Beschluss Mordechais kundzutun. Da dieser Ausdruck so außergewöhnlich ist, bietet es sich an zu prüfen, ob eine Beziehung zwischen seinen Vorkommen besteht. Die Beziehung zwischen den verschiedenen Dringlichkeiten im Buch Esther ist allerdings klar. Haman, der die Läufer, die aus dem Palast herausgingen und seinen Beschluss veröffentlichten, zur Eile antrieb, beeilt sich am Ende wegen der großen Schande selber in sein Haus zu kommen. Später gehen dieselben Läufer wieder erschreckt und eilig hinaus, um die Annullierung des Beschlusses Hamans zu verkünden. Aber kann man Hamans Eilen in sein Haus vor dem Hintergrund des Bildes Usias, der an Aussatz erkrankte und daher aus dem Haus des Ewigen hinausgedrängt wurde, lesen? Ich habe meine Zweifel daran, aber es ist aufschlussreich, darauf hinzuweisen, dass es noch zwei zentrale Punkte gibt, die eine Beziehung zwischen den beiden Erzählungen schaffen. Erstens wird in beiden Erzählungen neben dem Verb Dachaf auch das Verb Bahal benutzt. Die Priester bringen Usiyahu eilig und erschreckt aus dem Tempel weg, Yafhilu, also das B wird zum V, wenn ein Vokal davor steht, und die Eunuchen des Königs bringen auch Haman eilig und erschreckt, Yafhilu, zum Gelage, das Esther gibt. Auch dieses Verb ist, im Kontext der beiden Erzählungen, mit Eiligkeit und Schnelligkeit verbunden und verbindet sich mit dem Verb Dachaf, das vorher behandelt wurde. Zweitens findet in beiden Bildern der Fall des Menschen, der gedrängt und eilig gebracht wurde, seinen symbolischen Ausdruck gerade an seinem Kopf. In der Erzählung vom Aussatz Usiyahus erscheint der Aussatz auf seiner Stirne. Dieses Detail ist in der Erzählung wichtig, denn der Gegensatz zwischen Usiyahu, der Weihrauch darbringen wollte, und den Priestern spiegelt sich genau an diesem Glied wider. Und Asarjahu, der Priester des Hauptes, und alle Priester wandten sich ihm zu, und siehe, er hatte Aussatz an seiner Stirne. Der außergewöhnliche Ausdruck hier, Priester des Hauptes und nicht Haupt der Priester, hebt das Haupt hervor. Auf der einen Seite das Haupt der Priester und auf der anderen Seite das aussätzige Haupt Usiyahus. Ausgerechnet das Haupt als Ort des Aussatzes Usiyahus wurde vermutlich gewählt, um zu zeigen, dass die Auseinandersetzung in der Erzählung eine Auseinandersetzung um die Führungsrolle ist. Wer das Haupt ist. Auch Haman wird gedrängt, während er in Trauer und mit verhülltem Haupt ist. Auch bei Haman ist diese Darstellung wichtig, denn Haman hatte dem König vorgeschlagen, dass der Mann, an dessen Ehre ihm gelegen ist, und dabei dachte er, dass er selbst gemeint sei, auf dem Pferd reiten und eine königliche Krone auf sein Haupt gegeben werde. Und siehe, das Haupt Hamans hat nicht die königliche Krone erlangt, sondern eine Bedeckung in Schande, ein Zeichen der Trauer. Die Ähnlichkeit zwischen Usiyahu und Haman setzt sich auch in den Ergebnissen der Bilder fort. So wie Usiyahu wegen seines Aussatzes seinen Platz im Haus des Königs dem, der ihn ersetzt, freimachen muss, und der König Usiyahu war aussätzig bis zum Tag seines Todes, und saß aussätzig im freien Haus. Der Begriff ist nicht ganz klar zu verstehen, denn er war vom Haus des Ewigen ausgeschlossen. Und sein Sohn Jotham war über das Haus des Königs und richtete das Volk des Landes. So wird auch Haman bald seinen Platz im Haus des Königs freimachen und sein Ersatz, Mordechai, wird seinen Platz übernehmen. Die Lektüre jeder der beiden Erzählungen, jeweils auf dem Hintergrund der anderen, kann dem Drängen Hamans in sein Haus und seinem eiligen Hinausbringen eine Atmosphäre hinzufügen, die in der offenliegenden Erzählung fehlt. Aber in der Erzählung von Uzziahu klar ist, es zeigt sich, dass Hamans Schande nicht das Ergebnis des Tuns des Königs Achashverosch ist, sondern des Königs aller Könige. Denn der Ewige hatte ihn geschlagen. Und wie ein Aussätziger als tot gilt, das kann man auch aus der Formulierung in Bezug auf den Aussatz Miriams im Buch Numeri sehen, so gilt auch Haman bereits als tot. Wie oben gesagt, ist es schwer zu sagen, dass der Verfasser diese Aussage beabsichtigte. Aber das literarische Symbol, das Verb Nitraf begleitet, dient den Zielen beider Erzählungen in ähnlicher Weise. Ja, das ist also wirklich sehr weit ausgeholt, aber doch auch auf sprachlichen Parallelen. Dazu Anmerkungen. Herr Müller.
Warum sollten die Eunuchen den Haman eilig und erschreckt zum Gelage bei Esther bringen?
Das Eilige kann man vielleicht in dem Sinne erklären, dass inzwischen einfach die Zeit für das Gelage da war und es sich natürlich nicht gehört, den König und die Königin warten zu lassen. Aber es ist, das war ja bei dem ersten Gelage nicht so formuliert und ist von daher sicher ein Hinweis darauf, dass jetzt etwas nicht Gutes mit Haman geschehen wird. Ja. Ja, und die Verbindung mit dem Aussatz des Königs Uzziahu klingt natürlich einerseits recht weit hergeholt, aber erklärt sich durch den eben sehr seltenen Gebrauch dieses Verbes. Und wenn man es eben auf dieser Ebene analysiert, kommt man schon zu recht interessanten Parallelen zumindest, die, wie auch der Autor selber sagt, sich nicht wirklich beweisen lassen, aber es sind halt mögliche Assoziationen. Dann würden wir jetzt weitergehen in dem Text, den wir uns letztes Mal angesehen haben, von Orit Avneri, die versucht, die Wandlung der Gestalt Esthers im Buch darzustellen, aber auch sagt, dass man das legitim auf zwei unterschiedliche Weisen lesen kann. Auf die eine Weise, dass Esther zwar aktiv wird, weil ihr keine Wahl bleibt, aber eigentlich nichts wirklich Revolutionäres geschieht, und die zweite Lektüre, die sie anbietet, ist eben zu sagen, doch, hier werden Grenzen durchbrochen und Esther schafft etwas ganz Neues. Ja, ich glaube, ich wäre jetzt schon ganz dankbar, wenn jemand lesen würde. Traut sich niemand?
Also ich biete mich jetzt an. Ne?
Ja, gerne.
Es muss ja jemand machen, ja. Also, Esther hat bereits den Mut gefunden, zum König zu gehen, hat ihn einmal und ein weiteres Mal eingeladen und gesehen, dass er auf sie eingeht und sie Gnade in seinen Augen gefunden hat. Es scheint, dass Esther einen langen Weg bis zum Entdecken des Subjekts in ihr und des Gewinnens von Selbstsicherheit gegenüber dem König zurückgelegt hat. Dennoch ist es wichtig, auf die Art und Weise, in der sie ihre wahre große Bitte stellt, hinzuhören. Wenn ich Gnade in deinen Augen, König, gefunden habe, und wenn es dem König gut ist, möge mir mein Leben für mein Gesuch und mein Volk für meine Bitte gegeben werden. Denn wir sind verkauft worden, ich und mein Volk, uns zu vernichten, zu töten und zugrunde gehen zu lassen. Und wenn wir als Knechte und Mägde verkauft worden wären, hätte ich geschwiegen, denn die Bedrängnis wäre nicht den Schaden des Königs wert. Also 7:3-4. Das jüdische Volk wird nicht beim Namen genannt. Es hat keine spezifische und definierte Identität. Esther bittet den König nicht, die Juden zu retten, weil es keine Rechtfertigung für ihre Vernichtung gibt, und versucht nicht, dem König zu beweisen, dass sie treue Untertanen sind. Sie verbindet das Volk mit sich und bittet aufgrund dessen um seine Rettung. Das jüdische Volk wird hier als der ultimative Fremde dargestellt, genau auf dieselbe Weise, wie Haman es beschrieben hatte. Esther bittet um Schonung für die Angehörigen ihres Volkes, weil sie mit ihr in Verbindung stehen. Sie betont, dass sie, wenn Hamans Beschluss Versklaven gewesen wäre, den König überhaupt nicht belästigt hätte. Vielleicht aus Zustimmung dazu, dass ihr Freisein keinen Wert darstellt. Gegen Ende des zweiten Gelages zeigt sich, wie Esther mit der Rolle der Initiatorin und Anführerin, die sie übernommen hatte, weil ihr keine Wahl blieb, nicht zurechtkommt. In dem Moment, wo sie die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen und den schützenden Mann an ihrer Seite zu holen, ergreift sie die Gelegenheit und nutzt sie aus. Sie sorgt dafür, dass Mordechai von Ahasverosch gebracht wird, vor Ahasverosch gebracht wird, und der König nimmt den Ring, den er Haman abgenommen hatte, und gab ihn Mordechai. 8:3.
Ja, vielleicht können Sie noch die zweite Lektüre anschließen, und dann kann man das besser vergleichen, bis auf die Mitte der folgenden Seite, die drei Pünktchen kommen.
Bis den Fall Hamans, bis 5 in der Mitte?
Oder ja, bis während Esther Teilhaberin im Palast ist.
Ah, so, ja, okay, bis dahin. So, machen wir ein Zeichen. Okay, also das zweite Gelage, die zweite Lektüre. Bei diesem Gelage erschüttert Esther die Definitionen. Sie vermischt drinnen und draußen, bringt den anderen ins Zentrum und drängt das Zentrum an die Seite. Eine Anspielung darauf findet sich noch vor dem Gelage. Und sie beeilten sich, Haman zu dem Gelage zu bringen, das Esther gab. Also die sie beeilten sich, hatten wir ja eben auch. Ne? Ja, genau. Haman, der mächtigste und stärkste Mann im Königreich, ist schon nicht mehr Herr über sein Tun. Die Eunuchen des Königs kommen, um ihn zur Eile anzutreiben und ihn zu Gelage zu bringen, das Esther gibt. Sie ist die Aktive und die Initiierende, während Haman geführt wird. Dies ist die genaue Umkehrung von Kapitel 1, in dem die Männer ein Gelage abhielten und die Königin zu ihm bringen wollten. Im Verlauf des Gelages fügt Esther ein die Dinge erschütterndes Detail hinzu, als sie aufdeckt, dass sie nicht nur eine persische Königin, sondern auch Tochter eines Volkes, das zur Vernichtung verurteilt wurde, ist. Esther erklärt, dass sie beiden Identitäten gleichzeitig treu ist. Sie bleibt dem König treu und hätte seinen Beschluss sogar akzeptiert, wenn es sich um Versklavung gehandelt hätte, aber zeigt auch Treue zu ihrem Volk und die Fähigkeit, für es zu sorgen. Esther repräsentiert das Modell einer vermischten, zusammengesetzten Identität. Sie fordert den König heraus und streut Chaos im persischen Aufbau und seine Ordnung, und dies zieht eine Kette unerwarteter Ereignisse nach sich. Mit dieser Äußerung dem König gegenüber positionierte Esther ihn an ihrer Seite und definiert Haman als ihren gemeinsamen Feind. Und Haman wurde von Schrecken gegenüber dem König und der Königin überwältigt. 7:6. Esther wird nicht mit ihrem Eigennamen bezeichnet, sondern steht neben dem König auf gleichem Stand, die Königin. Die Tatsache, dass Esther einerseits Subjekt ist und andererseits als Objekt handelt, ist für mich merkwürdig, bricht die Binarität, die bis jetzt in der geschlechtlich-gesellschaftlichen und politischen Ordnung herrschte. Einen Hinweis darauf, dass das Hauptthema des Gelages die Frage von drinnen und draußen ist, kann man in der Positionierung der Gestalten im Raum und in der Art, wie sie sich in ihm bewegen, sehen. Zu Beginn befinden sich die drei Gestalten gemeinsam im Zimmer. Nachdem Esther ihre Identität enthüllt und das wahre Antlitz Hammans aufgedeckt hat, erhob sich der König in seinem Zorn vom Weingelage in den Garten des Gartenhauses. 7-7. Zum ersten Mal im Buch wird eine Szene beschrieben, in deren Mittelpunkt nicht der König steht. Das Hinausgehen des Königs aus dem Zentrum des Geschehens symbolisiert für den Leser die Erschütterung der bisher herrschenden Ordnung. Aber sofort danach kehrt der König zurück und versucht, die hierarchische, gesellschaftlich-politische Ordnung in die chaotische Wirklichkeit zurückzubringen. Der Tadel des Königs an Haman betrifft diese Möglichkeit. Sogar die Königin mit mir im Haus zu erobern? 7-8. In diesem Satz verbirgt sich noch etwas. Esther benutzt auf ausgeklügelste und listige Weise das Gefühl der Eifersucht, das ihr Mann ihr gegenüber empfindet. Sie nutzt ihre gesellschaftliche Position als Frau in der hierarchischen männlichen Gesellschaft aus, um ihr Ziel voranzubringen, den Fall Haman. Esther schreitet weiter in der Revolution fort. Als Mordechai anstelle Hamans in den Palast kommt, wendet er sich nicht an den König mit dem Versuch, den Beschluss zu annullieren. Esther ist es, die sich an den König wendet und ihn anfleht, den Beschluss Hamans zu annullieren. Also Esther, ja. Darüber hinaus spricht der König nie mit Mordechai allein. Er wendet sich an Esther und Mordechai gemeinsam. Und ihr schreibt über die Juden, wie es in euren Augen gut ist, im Namen des Königs, und siegelt mit dem Ring des Königs. Oder an Esther allein. Und der König sagte zu der Königin Esther, was ist dein Gesuch? Es möge dir gegeben werden. Was ist deine weitere Bitte? Sie soll ausgeführt werden. Es ist Esther, die dem König, gegenübersteht. Mordechai ist die verbindende Gestalt mit den Untertanen draußen, während Esther Teilhaberin im Palast ist. Ja,
ja, vielen Dank. Ja, wir hatten ja auch beim letzten Mal jeweils die beiden Lektüren gegenübergestellt und das jetzt sehen wir jetzt hier auch so. Anmerkungen dazu? Herr Müller.
Ist es denn tatsächlich das Ziel der Esther, den Haman zu Fall zu bringen? Oder ist das nur die Folge daraus, dass sie sieht, jetzt habe ich eine Chance, weil der, weil ich es so darstellen kann, dass der mir an die Wäsche wollte?
Also zumindest hier in der Etap-Interpretation wäre es ihr Ziel und ich denke, da steckt auch die Überlegung hinter, solange noch Haman seine Position beim König hat, wird es sehr schwer sein, gegen den Erlass, den er herausgegeben hat, vorzugehen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, gegen den Erlass vorzugehen, ist erstmal Hamans Position zu erschüttern.
Wie hat sie es denn fertiggebracht, dass sich der Haman ihr gegenüber niederwirft und sie um Verzeihung bittet, was eben dann der König, der gerade aus dem Garten zurückkommt, sieht und eben Eifersucht und Wut empfindet. Ja. Hat sie das provoziert?
Würde ich nicht unbedingt meinen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Haman ja schon den König recht gut kennt. Und wir haben ja schon erlebt, was passiert, wenn der König zornig ist. Das hatten wir schon im ersten Kapitel gesehen, als er auf Vashti zornig wird, dass er sofort Abhilfe geschaffen werden muss. Und er kennt wahrscheinlich den König gut genug, um zu wissen, dass in dem Moment, wo er wütend ist, alles verloren ist. Und
warum wird er
allenfalls noch versuchen kann, dass Esther ihm hilft.
Warum wird er hier wütend? Wütend wird er, weil Haman sich der Esther zu Füßen wirft und eben, was wir eben sagten, warum wirft sich Haman zu Füßen?
Nein, die erste Wut wird erzeugt in dem Moment, wo der König Esther gefragt hat, was ist denn nun dein Wunsch? Und sie ihm da ja sagt, möge mir mein Leben für mein Gesuch und mein Volk für meine Bitte gegeben werden, denn wir sind verkauft worden, ich und mein Volk, uns zu vernichten, zu töten und zugrunde gehen zu lassen. Das ist in 7, 3 bis 4.
Und da wird der Ahasverosch zornig?
Da in dem Moment ist er noch nicht zornig, sondern es heißt dann in Vers 7, 5, der König Achashveros sprach und sagte zu der Königin Esther, wer ist dieser, den sein Herz davon erfüllt hat, dies zu tun? Das heißt, Esther hat ja eigentlich eine sehr kryptische Formulierung gebracht. Sie hat gesagt, ich und mein Volk sind eigentlich zum Tode verurteilt worden. Und Achashveros sozusagen weiß von gar nichts und weiß nicht, worauf sie sich bezieht und fragt dafür, wer verantwortlich ist.
Nein.
Und
das
dann
kann
bricht
nicht
Esther,
das kann
dann
nicht
bricht Esther heraus und sagt, ein Bedränger und Feind, dieser böse Haman. Und dann heißt es auch, und Haman war in Schrecken geraten vor dem König und der Königin. Also in dem Moment, wo Esther sagt, Haman ist dafür verantwortlich, dass ich und mein Volk vernichtet werden sollen, da hat Haman eigentlich beim König verloren.
Nein, die Reihenfolge ist anders. Herr Haman geht zum König und er bittet nicht eine Tat. Und der König gewährt ihm die und darauf sagt Haman, hier, das ist dein Volk, das hört nicht auf deine Gesetze und so weiter.
Ja,
und gibt ihm der König den Siegelring als Zeichen dafür, dass er dieses Dekret ausspricht.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Detail, was nämlich eigentlich auch zeigt, der König hat es entweder schon längst vergessen, dass er seinen Siegelring dafür gegeben hat, oder er will die Verantwortung dafür ablegen. Und in dem Sinne ist es ihm vielleicht auch durchaus recht, wenn Esther jetzt Haman dafür verantwortlich macht. Denn so wie es vorher in Kapitel 3 erzählt würde, hätte man um der Wahrheit willen, hätte Esther sagen können, du hast das angeordnet. Nur was würde bei diesem König geschehen, wenn sie das macht? Wahrscheinlich käme nichts Gutes dabei raus, ihn zu versuchen, auf diese Weise zur Verantwortung zu ziehen. Und darum wälzt sie die Schuld auf Haman, der ja auch der Initiator war, also unschuldig ist er ja auch nicht, ab und ermöglicht Achashverosh auf eine einigermaßen elegante Weise da rauszukommen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum er Haman so schnell bestrafen will, weil damit sozusagen das Kapitel zu Ende ist und er nicht mehr drüber nachdenken muss, was er selber eigentlich falsch gemacht hat.
Kann man sagen.
Ja. Wie immer gibt es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten.
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, dieser Widerspruch ist wirklich, denn Haman wusste natürlich auch, dass er nichts machen kann, ohne zumindest den Siegelring des Königs zu bekommen. Was wir ja in beiden Fällen sehen, weder als Haman das Volk vernichten will, noch als Esther sagt, mein Volk soll vernichtet werden, fragt der König, um welches Volk es sich denn überhaupt handelt. Das ist ihm so völlig egal, dass er einfach sagt, okay, Haman soll mal machen, und in dem Moment, wo Esther ihr Volk retten will, ist er dann halt auch dazu bereit, ohne sich wirklich für die Identität dieses Volkes zu interessieren. Das weiß eigentlich nur der Leser, dass es sich um die Juden handelt. Aber Achashverosh hat sie nicht die Möglichkeit gemacht, das nachzuprüfen, die Mühe gemacht, das nachzuprüfen. Frau Fricke.
Ja, ich sehe das auch so wie Sie. Das passiert ja schon vorher, dass Haman den König eben bittet, die Juden auszurotten, weil das für Vorteil von ihnen wäre und weil die sich ja vor ihm nicht verneigt haben, das heißt nicht die entsprechende Ehrerbietung gezeigt haben und so weiter. Und erst jetzt in dieser zweiten, in der zweiten Einladung lässt Esther sozusagen den Ballon platzen, indem sie da dem König ja erst die Geschichte erzählt, wenn der uns verklagt hätte, versklavt hätte, wäre das ja alles nicht so schlimm. Das hätte ich ja noch mitgemacht, da hätte ich ja kein Wort drüber geredet, aber der will uns wirklich vernichten. Und dann fragt der König sie, ja, so steht jedenfalls in meiner Bibel auch, wer ist das denn, der euch vernichten will? Und sie sagt, und mein Volk will der vernichten. Und dann sagt sie, der Gegner und Feind ist Haman, dieser Verbrecher. Haman bekam Angst vor dem König und der Königin. Voll Zorn stand der König auf. Er verließ das Festessen und ging in den Garten des Palastes. Das heißt, ich glaube, der versucht erstmal, sein Gemüt zu kühlen, der König. Der verlässt einfach die Szene in der Erkenntnis, was ist da los? Also so habe ich das verstanden.
Und ja, ich denke, man kann sicher sagen, dass er völlig überrumpelt ist.
Ja, genau.
Also erstens hatte er vermutlich schon vergessen, dass er überhaupt mal irgendein Volk zum Tode verurteilt hatte. Das stand sozusagen nicht gerade auf seiner Präferenzliste. Und zweitens wusste er natürlich nicht, dass Esther zu diesem Volk gehört. Also
ja,
da,
genau,
das ist natürlich auch noch eine neue Information, die dazukommt.
Genau.
Und wir haben ja gesehen, dadurch, dass der König eben Esther ungestraft vor ihn hat kommen lassen und ihm zweimal ihre Einladung entsprochen hat. Also offensichtlich hat er etwas für sie übrig. Und in dem Moment, wo jetzt das Volk, das zu vernichten ist, und Esther zusammengehen, ist das für ihn auch nochmal etwas, was die Dinge schwerwiegender macht.
Ja.
Und von daher ist es vielleicht wirklich auch die kluge Strategie, Esthers nicht zu sagen, die Juden sollen vernichtet werden, sondern zu betonen, es ist mein Volk, weil das eigentlich die einzige Chance ist, dass dieses Volk Achashverosh interessieren könnte.
Ja, genau. Und dann geht es nämlich auch so weiter. Also der König ist jetzt in den Garten gegangen, Haman blieb und flehte Königin Esther um sein Leben an. Und deswegen liegt er wahrscheinlich auf dem Boden, der lässt sich von einem orientalischen Herrscher, den man um sein Leben bitten müsste, hat er sich hingelegt, hat er sich zu Boden fallen lassen. So sehe ich die Szene. Denn er musste erkennen, dass der König seinen Tod beschlossen hatte. Das heißt, der hat gemerkt, meine Fälle sind davon geschwommen, das wird nichts mehr. Und der König kam dann auch zurück, ging in den Saal zum Gelage. Und Haman hatte sich vor der Liege zu Boden geworfen, auf der Esther zu Tisch lag. Also die lag ja auch, wie das bei den Römern so war, auf einer Liege zu der Einladung, und er liegt auf dem Boden. Und der König kriegt jetzt den Schrecken und sagt, wird jetzt auch noch die Königin angegriffen. Direkt vor meinem Haus. Kaum hatte der König das gerufen, bedeckte man Hamans Gesicht. Und so weiter. Und dann geht das Ganze so seinen Gang, dass er am Galgen dann eben endet. Aber es liegt daran, dass der sich Esther ja vor die Füße als Bitte geworfen hat, dass sein Leben erhalten blieb. Der hat schon erkannt in dieser Sekunde, wie ernst es ist.
Ja, also man muss es sicher so interpretieren, dass er ihr natürlich keine Gewalt antun will, sondern um sein Leben fleht.
Ja. Genau.
Aber auffälligerweise im hebräischen Text heißt es nicht, dass er sich vor dem Bett oder der Liege, auf der sich Esther befand, geworfen hat, sondern dass er sich auf das Bett geworfen hat. Und das ist schon eine etwas überraschende Formulierung, kann man sagen, die sozusagen dann Achashverosh die Rechtfertigung gibt, das als eine unerlaubte Annäherung an die Königin zu sehen. Jonathan Grossmann schreibt auch in seinem Kommentar, dass vermutlich der König nicht hier was falsch interpretiert hat, dass er eigentlich genau wusste, dass Haman um Gnade bittet, aber er diese Szene sozusagen ausnutzt, um was er sowieso schon beschlossen hat, herbeizuführen, ihn hinrichten zu lassen.
Ja, man kann das durchaus missverstehen, klar.
Ja, man kann oder böswillig missverstehen, eben in beiden Fällen, weil der König ja eigentlich sowieso schon überzeugt ist, dass Haman ihn verraten hat und dass er ihn töten will.
Es ist also auch für einen Kerl, sag ich mal, wie Ahasverosh, wie er dargestellt wird, ist es irgendwie komisch zu denken, dass er die Genehmigung gibt, ein Volk zu eliminieren, aus welchem Grund jetzt auch immer, dass er diese Genehmigung einem seiner Großen gibt, die also ziemlich nahe zu ihm steht. Und erst dann, wenn er hört, dass das Volk der Königin ist, wovon auch der Haman nichts wusste, dass er dann in Zorn gerät. Das finde ich seltsam.
Ja, ich denke, es beleuchtet die wirklich zweifelhafte Person des Königs, der eben sich nicht die Mühe macht, genau festzustellen, welche Anordnungen sein oberster Minister gibt, obwohl das auch Menschenleben gibt, der ihn damals schon nicht gefragt hat, um welches Volk es geht. Und ja, in dieser Weise, man kann sowohl sagen, dass Achashverosh etwas lächerlich dargestellt wird oder als unverantwortlich dargestellt wird. Und das hatten wir ja auch schon mehrmals gesehen, dass er zwar eigentlich nominell der König ist, aber dauernd ja eigentlich nur das tut, was seine Berater ihm sagen. Und halt der Berater, der gerade einen guten Stand hat, der kann sich halt durchsetzen. Und in diesem Fall hat es jetzt schließlich und endlich Esther geschafft. Es wirkt sicher kein gutes, wirft sicher kein gutes Licht auf den König, dass wahrscheinlich hätte er schon längst vergessen, dass er überhaupt erlaubt hat, ein Volk zu vernichten, denn möglicherweise war er da auch gerade betrunken. Es hieß ja, als die Boten ausgeschickt werden mit dem Urteil Hamans, da hieß es ja, der König und Haman saßen und tranken Wein. Also das ist ja seine Lieblingsbeschäftigung, und dass er da nicht so genau wahrnimmt, was er da tut und damit natürlich enormen Schaden anrichtet, kommt schon zum Ausdruck. Also durchaus würde ich sagen, das Beispiel eines absolut verantwortungslosen Königs.
Ja. Darf ich etwas dazu sagen?
Ja, gerne.
Ja, ich möchte das Ganze mal noch mal ein bisschen in den historischen Kontext einbringen. Es ist ja interessant. Kyros, der Vorvorvorgänger, hatte den Juden erlaubt, in ihr Heimatland zurückzukehren. Warum machen die das nicht? Warum bleiben sie in der Diaspora? Das ist ja nicht das ganze Volk, das jetzt massakriert und umgebracht werden soll. Aber warum gehen sie nicht zurück? Sie hätten das tun können. Und wir haben ja gehört, wie der Kyros sogar als Messias in den Psalmen und so weiter gelobt wird. Schon 530, so. Und Kyros, zum 530, glaube ich, war das. So, und jetzt sind wir schon gerutscht von Xerxes, der um 480 regiert hat, und dann kommt Artaxerxes der Erste, und dann kommt Artaxerxes der Zweite. Wir sind auch hier immer gerutscht in diesen Texten, einmal von Xerxes plötzlich zu Artaxerxes. So, und wir wissen natürlich, dass das Bild, das hier gemalt wird, natürlich eine Karikatur ist. So war sicherlich dieser Großkönig nicht. Aber durch die Brille natürlich des jüdischen Volkes gesehen, war er so. Die Perser waren auch durch die Brille der Griechen gesehen, auch ganz fürchterlich. Nämlich, sie waren da die Despoten. Und hier, also die Könige waren Despoten. Und hier sind sie Säufer und ich weiß nicht was noch. So, und jetzt, aber das Volk wurde nicht zurückgehalten. Das steht nach meinem Wissen nirgendwo. Sie hätten schon ungefähr 100 Jahre, ungefähr 100 Jahre hätten sie schon zurückgehen können. Also Artaxerxes, der Großkönig, hält es für gerecht. Da gibt es ganz berühmtes Königsfrieden, wo dieser Artaxerxes wirklich auch in der griechischen Geschichtsschreibung doch durchaus gut wegkommt. Ein rational denkender Mensch. Aber hier wird er natürlich als Säufer beschrieben. Aber jetzt. So, das Ganze ist ja auch das Buch der Diaspora. Und da fiel mir jetzt hier dann auf, dieses mit der doppelten Identität. Nämlich, was schreibt der Herr Grossmann? Esther repräsentiert das Modell einer vermischten, zusammengesetzten Identität. Und wenn jetzt das Buch Esther in einer Synagoge in Brooklyn vorgelesen wird, wo es also jüdische Amerikaner gibt, auch sehr, ja, man weiß, sehr konservativ. Wie gehen die mit diesem Buch Esther dann um? Die müssen das doch irgendwie als Vorwurf letztlich empfinden. Denn wir sind ja auch nicht zurückgekehrt. Warum ist die Esther und der Mordechai, warum sind die nicht zurückgekehrt? Hätten es tun können. Wir Amerikaner, wir könnten auch nach Israel zurückkehren. Ja, was kann man dazu sagen? Ich weiß nicht.
Ja, da kommen wir eine Menge wichtiger Punkte zusammen. Wir hatten ja bei der ersten Einführung ins Esther-Buch gesehen, dass andere Bücher, die dieselbe Zeit beschreiben wie im Esra und Nehemia, natürlich die Rückkehr von Juden nach Jerusalem betonen, aber auch klar machen, dass natürlich nicht längst nicht alle kommen. Und Esra muss sogar noch mal extra schicken, dass doch noch wenigstens noch ein paar Leviten mehr aus Babylon zurückkommen, damit es auch Leviten in Jerusalem gibt. Also diese Diskrepanz ist von Anfang an da, dass das Exil offensichtlich nicht so schlimm war. Das war keine Versklavung und man hat es inzwischen eingerichtet, lebte immerhin nah bei der Hauptstadt des Reiches, war wohl auch einigermaßen akzeptiert in diesem Vielvölkerstaat, während die Provinz Judäa ziemlich am Rand war und eher etwas unterentwickelt war und es auf zumindest ja auch Jerusalem neu wieder aufgebaut werden musste. Und da haben sich sicher einige gesagt, warum sollen wir uns die Mühe machen, bleiben wir doch lieber in Babylon. Und das kann man, also wir hatten auch am Anfang einen Text von Jonathan Grossmann, der eben auch sagt, dass das Esther-Buch da versteckt Kritik daran üben will, dass eben Juden in der Diaspora bleiben. Wir werden noch beim nächsten oder übernächsten Mal sehen, Orit Avneri geht noch weiter in ihren Darstellungen der beiden Lektüren, denn sie hat ja auch am Anfang schon gesagt, dass Esther das Symbol für das jüdische Volk hier ist. Und sie kommt dann eigentlich zu der Schlussfolgerung, dass das Buch Esther gerade sagen will, es ist völlig in Ordnung, in der Diaspora zu leben. Es sind Möglichkeiten, die da sind. Und ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, mit dem wir uns eben, wenn wir in die letzten Kapitel des Buches Esther kommen, noch befassen müssen. Und man kann ja wirklich sagen, auf der offenen Ebene des Buches kommt kein Mensch auf die Idee, dass die Juden noch eigentlich nach Judäa gehören. Weder Haman, noch Ahasverosch, noch Esther, noch Mordechai, kein Mensch denkt daran. Und da ist die Frage, was man damit machen kann. Und das war sicher für viele Jahrhunderte, wo ja die meisten Juden außerhalb des Landes Israel gelebt haben, auch in gewisser Weise ein tröstendes Buch zu sagen, wir können eine legitime Existenz in der Diaspora haben. Und auch gewisse Assimilation ist vielleicht gar nicht mal so schlimm. Ja, und von daher hätte man eigentlich meinen sollen, dass das Buch Esther im Staat Israel nicht so positiv aufgenommen worden ist, weil es ja es löst ein punktuelles Problem in der Diaspora, aber eigentlich jeden Tag kann ein neuer Haman aufstehen und eine neue Vernichtungsgefahr über die Juden bringen. Aber irgendwie hat wohl der karnevalistische Aspekt oder was auch immer dazu geführt, dass auch hier im Land das Fest mit Begeisterung gefeiert wird. Und wie wir auch noch sehen würden, es heute auch neue Formen der Aggressivität freigesetzt hat. Das ist eben ein Unterschied, ob das Esther-Buch von einem unterdrückten Volk im Exil oder von einem souveränen Volk, das Waffengewalt selber besitzt, gelesen wird. Da werden wir uns noch ausführlich mit befassen.
Ja, erstaunlich.
Und was natürlich den, ja.
Dass die Esther sagt, wenn wir versklavt würden, ist das egal. Das widerspricht aber dann doch der Versklavung oder dem Exodus. Nämlich, wir sind in Ägypten Sklaven gewesen, das lassen wir uns nicht gefallen, deshalb müssen wir da raus. Aber das sagt sie so auch. Und das finde ich also irgendwie erstaunlich. Aber es gibt auch Tendenzen der Reinwaschung der Juden in der Diaspora, haben wir schon gelesen. Nämlich, wenn sie im Palast sind, sehen sie, haben wir gelesen, Farben und irgendwelche Symbole im Palast von Susa, die sie erinnern an den Tempel in Jerusalem. So, und das ist, oh Jerusalem, wenn ich dein nicht gedächte, das fiel mir dann ein. Also es soll damit wohl auch dann verdeutlicht werden, sie sind zwar in der Diaspora, aber denken dann doch immer an Jerusalem, an den Tempel. Aber das ist so ein Reinwaschen, das finde ich irgendwie merkwürdig.
Ja. Ja, das hatten Sie schon in der ersten Sitzung angemerkt. Da hatten wir diese etwas detailliertere Beschreibung von Jonathan Grossmann, der sagt, dass unterschwellig in der Beschreibung des Palastes und des Gelages wohl heraufbeschworen werden soll, dass wir hier etwas völlig Dekadentes ist, während das Eigentliche der Tempel sein müsste, also eine Karikatur des Tempels gebracht wird und damit das Buch von Anfang an eigentlich sagen will, es ist nicht in Ordnung, dass die Juden so in der Diaspora und integriert leben. Aber da wird man eben auch sehen, das Esther-Buch ist durchaus für beide Interpretationen auch offen. Und ich denke, das macht es auch so spannend, weil wohl auch jede Generation und jede Situation immer wieder neue Interpretationen, wie man es für sich für eine fruchtbar machen kann, gebracht hat. Was natürlich historisch nochmal wichtig ist, Sie hatten gesagt, ja auch Kyros hat ja den Juden eben die Rückkehr ermöglicht und wir wissen eigentlich auch von keiner einzigen Judenverfolgung in der Zeit der persischen Könige. Also unter Umständen, das, was bei Esra und Nehemia berichtet wird, dass auf Betreiben der den Judäern feindlichen Leute in Samaria der Tempelbau und der Bau der Mauer von Jerusalem zeitweise eingestellt wurde. Aber auch da heißt es, nachdem die Dokumente im Archiv nachgesehen wurden und sich herausgestellt hat, dass Kyros das erlaubt hat, da weitergebaut werden. Und darum sind durchaus manche Exegeten der Meinung, dass nicht erst die griechische Version von Esther, sondern schon die hebräische Version keinesfalls in der persischen Zeit geschrieben ist, sondern in der Zeit der griechischen Herrschaft, wo ja historisch die ersten judenfeindlichen Äußerungen haben, wo es in Alexandria gelegentlich zu Übergriffen auf Juden gekommen ist, wo den Juden vorgeworfen wird, dass sie sich mit ihren Speisegesetzen, mit dem Schabbathalten von anderen abgrenzen. Also auch da gibt es keine Massenverfolgung von Juden, aber es gibt zumindest Misstöne. Die haben wir bei unterschiedlichen griechischsprachigen Schriftstellern bezeugt. Und das vielleicht auch gerade, weil man das eben nicht so offen sagen konnte, man das persische Gewand gewählt hat, um auf diese Weise eigentlich die Situation in der griechisch-hellenistischen Zeit zu zeigen. Und dass es nicht wirklich darum geht zu sagen, was für eine Persönlichkeit nun Artaxerxes war, ist uns auch schon klar geworden, sondern dass er hier eben eine Karikatur von etwas sein soll, was eben vielleicht mehr einen Ptolemäus oder so einen Seleukos, den so und so vielten, betrifft und weniger die persischen Könige. Ja, Orit Avneri geht noch auf einen weiteren Aspekt an. Wir hatten ja schon in Zusammenhang mit der Vorstellung Hamans als des Agagitos gesehen, dass da irgendwo eine Wiederauflage des Krieges Sauls gegen Amalek ist. Und sie spitzt das jetzt nochmal zu merken, dass sich das gerade auf Esther bezieht und weniger auf Mordechai. Also das schreibt sie. Zu einem tieferen Verständnis des Buches als Möglichkeit eines Wandels und einer dynamischen Skizze der Gestalt Esthers wird es bereichernd sein, seine Verbindung mit der Geschichte König Sauls hinzuzufügen. Esthers Verbindung mit Saul als Nachkomme in seiner Familie wurde zu Beginn des Buches indirekt durch ihren Onkel Mordechai, der als Nachkomme von Kisch und Shimi aus dem Stamm Benjamin dargestellt wird, hergestellt. Aber sie wird nicht nur durch Mordechai hergestellt, sondern auch durch Details an Esther, die die Gestalt Sauls widerspiegeln. Ihr außergewöhnliches und beeindruckendes Aussehen bei Esther und das Mädchen war von schöner Gestalt und von gutem Aussehen. Bei Saul ein junger Mann, gut oder man muss es in dem Sinne schön übersetzen. Unter den Söhnen Israels gab es keinen, der besser bzw. schöner war als er, das ganze Volk um Haupteslänge überragend. Die Tatsache, dass sie etwas verbergen. Und Esther sagte nicht, was ihr Volk und ihre Heimat war, denn Mordechai hatte ihr befohlen, es nicht zu sagen. Und Saul, nachdem ihm Samuel verkündet hatte, dass er König wird, und die Angelegenheit des Königtums, von der Samuel gesprochen hatte, sagte er ihm, seinem Onkel Avner, der dann auch sein Feldherr werden wird, nicht. Der Höhepunkt der Gemeinsamkeiten scheint sich jedoch im Bild des Krieges Sauls gegen Amalek gegenüber der Handlung des Buches Esther zu befinden. Der Krieg gegen Amalek war für die Dynastie Sauls ein prägender Moment, denn in ihm teilte Samuel Saul die schwerwiegende Botschaft, dass ihm das Königtum genommen wird, mit. In diesem Krieg sündigte Saul darin, dass er und das Volk trotz des ausdrücklichen Verbots Mitleid zu haben und trotz des ausdrücklichen Befehls, alle Amalekiter mit dem Bann zu belegen und zu töten, mit dem Besitz Mitleid hatten. Die Schrift betont auch das Nicht-Töten Agags, des Königs von Amalek, ebenfalls im Gegensatz zum ausdrücklichen Befehl. Diese Elemente des Beutenehmens und des Nichttötens dessen, der an der Spitze steht, finden sich auch im Buch Esther, aber in umgekehrter Form. Trotz der ausdrücklichen Genehmigung nahmen die Juden nichts von der Beute. Ebenso legten Mordechai und Esther persönlich Wert auf die Auslöschung der Nachkommen Hamans des Agagiters, indem sie seine Söhne töteten und an den Baum bzw. das Holz hingen. Damit wird das Buch von einer lokalen, einmaligen Geschichte zu einer Geschichte mit mythischem Charakter, die den alten nationalen Kampf zwischen Israel und Amalek und den Krieg zwischen Saul, dem König Israels, und Agag, dem König Amaleks, fortsetzt. Die Erwähnung Hamans des Agagiters unterstreicht die Beziehung zu diesem Krieg und verstärkt das Drama. Im ersten Kampf blieb Agag am Leben und bezeichnete damit den Fall Sauls und seine Absetzung vom Thron. Jetzt befinden wir uns in Spannung zu sehen, ob es den Nachkommen Sauls bei der sich bietenden wiederkehrenden Gelegenheit gelingen wird, zu siegen und das zu korrigieren, was ihr Vorvater verpasst hatte. Esther ist also keine Anführerin, die in einem lokalen Kampf allein dasteht, sondern sie lässt diese Dynastie Sauls wieder aufleben. Im Verlauf des sich Anbindens an diese Dynastie wird Esther mit deren Misserfolgen und Schwierigkeiten konfrontiert und überwindet sie. Esther beweist zusammen mit Mordechai eins zum anderen Mal, dass sie der königlichen Dynastie würdig ist. Esther setzt die positiven Eigenschaften Sauls fort und korrigiert gleichzeitig die Probleme, die sich in seiner Persönlichkeit und in seinem Verhalten als Anführer zeigten. Der Umsturz, bei dem die Frau Esther die Misserfolge des Königs, ihres Vorvaters, aufhebt, belegt das Durchbrechen der Geschlechtergrenzen im Buch Esther und die Fähigkeit einer weiblichen Gestalt in der Welt zu wirken. Ich möchte auf ein weiteres Motiv in der Verbindung zwischen den Büchern Samuel und Esther hinweisen. Das erste Buch Samuel endet mit dem Tod Sauls Und das zweite beginnt mit der Mitteilung über seinen Tod und den Tod seiner Söhne in der Schlacht auf dem Gebirge Gilboa. Der amalekitische Junge, der David den Tod Sauls mitteilt, kommt mit zerrissenen Kleidern und Asche auf seinem Haupt. Und daraufhin wird die Reaktion Davids beschrieben. Und David griff an seine Kleider und zerriss sie, und auch alle, die mit ihm waren, und sie hielten die Totenklage, weinten und fasteten bis zum Abend. Mir scheint, dass es nicht übertrieben ist, zu sagen, dass das Buch Esther, zumindest was die Kleidung angeht, da beginnt, wo die Dynastie Sauls vorzeitig geendet hat. Von den zerrissenen Kleidern, der Erde und dem Staub, von der Totenklage und dem Weinen erhebt sich und wächst die Möglichkeit für ein neues Glied in der Dynastie, für das Errichten eines neuen Königtums. In dieser Lektüre hält das Buch Samuel im Buch Esther wieder und verleiht ihm die Bedeutung von Korrektur und Heilung der Wunden der Vergangenheit. Im Buch Esther gibt es also einen persönlichen, einen familiären und einen dynastischen Sieg und auch eine Umwälzung der Geschlechterrollen darin, dass eine Frau bei der Korrektur der Taten König Sauls, ihres Vorvaters, eine wesentliche Rolle spielt. Ja, soweit der Vergleich zwischen Esther und Saul. Dazu Anmerkungen? Herr Müller, melden Sie sich? Ja.
Ja. Dieser Galgen, an den Haman gehängt wird, hatten wir ja beim letzten Mal gesagt, das ist ein Baumstamm aus dem Holz des Dornstrauchs. Ist der Dornstrauch im Hebräischen Kotz? Stimmt das?
Ich glaube ja, es gibt diese Interpretation, dass das Holz von Haman mit dem Holz des Dornstrauchs zu tun hat, aber es gibt da keine sprachliche Parallele. Also der Baum oder der Pfahl ist eben Etz, das allgemeine Wort für Baum und Holz, und der Dornstrauch wird Sneh genannt. Von daher ist da keine direkte Beziehung. Wir werden gleich im nächsten Text sehen, die Fortsetzung von dem Text von Uriel Etam, den wir schon hatten, dass eine Beziehung zwischen dem Paradiesesbaum, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, und dem Baum, an dem Haman gehängt wird, besteht, ohne dass notwendigerweise konkret gesagt werden muss, das Holz für seinen Pfahl ist von diesem Baum im Paradies genommen worden. Aber die Parallele wird gezogen.
Weil ich in einem Kommentar gelesen habe, dass also als der Haman den Mordechai in all seiner Pracht und Herrlichkeit, da mit Königskleidern und so weiter, durch die Stadt geführt hat, haben also die Frau von Haman Seresch und auch ihre Tochter, die haben das Pferd mit Kot beworfen. Ja, und da steht das Wort Kotz, K-O-T-S. Und da soll eine Verbindung zu dem Dornstrauch stehen.
Ja, ja, also das sind Midrashim, die das so weiter ausmalen. Fällt mir jetzt eine liturgische Gedichtung, die auch am Purimfest gesungen wird, die wirklich ein Wortspiel mit dem Wort Dornkotz macht. Also da stehen Ausführungen des Midrash stehen da im Hintergrund.
Das ist ja interessant. Weil hinterher, als die dann festgestellt haben, dass es ja umgekehrt ist, dass der Haman das Pferd führt und der Mordechai oben setzt, da hat sich also die Tochter aus dem Fenster gestürzt und war tot.
Ja.
Und deshalb wird ja auch bei Purim und auch bei Chanukka werden ja diese Geschenke verteilt, Geld oder auch Waren, ist egal, an Arme. Und man sagt, es müssen mindestens zwei sein. Und diese zwei, die bedeuten dann wieder die. Das Freimachen von der Zwei, das heißt also die Überwindung des Dualismus.
Ja, diese Vorschriften für das Purim-Fest mit den Gaben für mindestens zwei Arme, das werden wir noch
Ja.
beim letzten Kapitel des Esther-Buchs sehen. Und natürlich kann man das auch so mit dieser Zahlensymbolik dann deuten. Ja. Frau Fichtbauer? Okay. Ja, wir haben schon in dem Text von Orit Avneri den Bezug eben auf einen mythischen Kampf gegen Amalek, der sich hier abspielt, gesehen. Und in dem Zusammenhang bringe ich nochmal einen weiteren Auszug aus dem Artikel von Uriel Etam, von dem wir ja schon einiges gesehen hatten, der darauf aufbaut, dass die Rabbinen Haman in der Tora identifizieren, weil die Buchstaben Haman in der Paradiesesgeschichte Hamin Haetz, habt ihr von dem Baum gegessen, von dem euch zu essen verboten war, gegessen. Und wir hatten, also ich glaube vor zwei Sitzungen den Artikel hatten, gesehen, dass Etam zeigt, dass nachdem einmal Adam und Eva von der Frucht des Baumes der Erkenntnis und des Bösen gegessen haben, hat der Mensch das Böse auch in sich aufgenommen und ist seitdem dazu verurteilt oder hat die Chance, könnte man vielleicht auch sagen, sich dauernd entscheiden zu müssen zwischen Gut und Böse. Und das Problem im Esther-Buch ist, dass diese Entscheidung vertuscht wird und im ersten Teil des Buches alles gut genannt wird, obwohl eigentlich bei genauerer Lektüre klar ist, dass es keineswegs gut ist. Und hier kommen wir jetzt in den Kapiteln, die wir uns heute angesehen haben, zu dem Punkt, wo das in der Analyse von Uriel Etam umbricht und das Böse sozusagen wieder seinen Platz, der ihm gebührt, bekommt. Und er geht dann zunächst nochmal darauf zurück, dass natürlich seine ganze Analyse, dass im ersten Teil des Buches nur vom Guten gesprochen wird und das Gute eigentlich gar nicht gut ist, er jetzt damit umgehen muss, dass ja auch Esther als gut aussehend beschrieben wird und wie er das sozusagen in seine Darstellung hineinbringt. Und da schreibt er, auch Esther wird zu Beginn des Buches als gut aussehend beschrieben. Dieser Umstand ist es, der sie in die Reihe derer gelangen lässt, die für die Rolle der Königin geprüft werden. Ist auch sie Teil der Äußerlichkeit, die das Königtum Achaschwerosch charakterisiert? Das gute Aussehen ist zwar das einzige Kriterium für die Einsammlung der Jungfrauen in den Palast, ein herausragend äußerliches Kriterium. Dies ist die einzige Gegebenheit, die den Dienern Achaschwerosch über die Mädchen, die eingesammelt werden, bekannt ist. Denn dies ist die einzige Gegebenheit, die sie interessiert. Der einzige Prüfstein für den Wert eines Mädchens in Schuschan. Aber im Gegensatz zu den übrigen Mädchen wird Esther bereits bei ihrer ersten Erwähnung im Buch nicht nur als gut aussehend beschrieben, sondern zuallererst als von schöner Gestalt. Und das Mädchen war von schöner Gestalt und von gutem Aussehen. Diese Beschreibung, die Esther denen um sie herum voraus hat, ist noch kein Beweis dafür, dass Esther eine Präsenz ausstrahlt, die sich nicht auf ihr äußeres Erscheinen beschränkt. Aber Esthers Einzigartigkeit stellt sich im Verlauf der Ereignisse weiter heraus, insofern als sie auf die, die um sie herum sind, ausstrahlt, von ihnen aufgenommen wird und sie beeinflusst und damit einen anderen Geist in das Buch hereinströmen lässt, der die Mauer der Äußerlichkeit aufbricht. Das Buch beschreibt Hegels Eindruck von Esther Ein Eindruck, der sich nicht auf das Aufnehmen ihrer äußeren Erscheinung als gut aussehend beschränkt. Und das Mädchen war gut in seinen Augen, sondern von tieferen Schichten beeinflusst wird. Und sie fand Gunst vor ihm. Die Bevorzugung, die Esther von Heger erfährt, und er machte es ihr und ihren Dienerinnen anders, sie an den besten Ort im Frauenhaus zu bringen, ergibt sich mit Sicherheit aus der einzigartigen Gunst, die Esther gefunden hat, und nicht daraus, dass sie eines von vielen gut aussehenden Mädchen ist. Diese Änderung zum Guten ist vielleicht das einzig Gute in diesem Teil des Buches, das keinen äußeren, verflachten und bösartigen Blick widerspiegelt. Dieser Einfluss Esthers weitet sich auf ihre gesamte Umgebung aus. Und Esther fand Gunst in den Augen aller, die sie sahen. Auch die Blockierung der Äußerlichkeit Achashverosh selbst bricht Esthers Persönlichkeit auf. Es gelingt ihr, in ihm die einzige Liebe, die im Buch erwähnt wird, zu erzeugen. Kraft ihrer inneren Dimension. Und der König liebte Esther mehr als alle Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen. Kraft dieser Einzigartigkeit hört Achashverosh auf Esthers Einladung zum ersten Gelage. Und als der König die Königin Esther sah, wie sie im Hof stand, fand sie Gnade in seinen Augen und der König streckte Esther das goldene Zepter aus. Kraft dessen bittet Esther Achashverosh, zum zweiten Gelage zu kommen, wenn ich Gnade in den Augen des Königs gefunden habe. Und legt ihre Bitte an ihm beim Gelage selbst vor. Wenn ich Gnade in deinen Augen, König, gefunden habe, möge mir mein Leben für mein Gesuch und mein Volk für meine Bitte gegeben werden. Und Kraft dessen kann sie mit dem Beschluss Hamans umgehen. Und sie bat ihn um Gnade, das Böse Hamans des Agagitas hinwegzunehmen. Und wenn ich Gnade vor ihm gefunden habe, möge geschrieben werden, die Bücher das Denken Hamans zurückzuholen. Wie wir sahen, wird das Böse in den ersten 6 Kapiteln des Buches überhaupt nicht erwähnt. Und dies zusammen mit den vielen Erwähnungen des Guten. Das Böse erscheint im Buch zum ersten Mal ausdrücklich auf dem Höhepunkt des Gelages. Und Esther ist es, die die bittere Wahrheit hinter der Wirklichkeit, die den Eindruck erweckt, als sei sie ganz und gar gut, aufdeckt. Ein Bedränger und Feind, dieser böse Haman. Diese Aussage erzeugt einen Umbruch im Buch. Von jetzt an erscheinen die Begriffe des Guten und des Bösen im Buch nebeneinander, jeder von ihnen an seinem passenden Platz. Von jetzt an legt das Buch Wert darauf, das Gute gut, das Böse böse zu nennen. Esther hebt also die Verwischung von Gut und Böse auf und bringt die Führung durch die Erkenntnis, die zwischen Gut und Böse unterscheidet, in das Buch zurück. Der Weg, die Erkenntnis in das Buch zurückzubringen, ist die Trennung Hamans von Achashverosh. Von Achashverosh, der an der Verwischung von Gut und Böse leidet, fordert Esther die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Durch die Erkenntnis, dass Haman das absolute Böse repräsentiert, das sich unter der Dekoration der Begriffe des Guten verbirgt. Parallel zum Rückkehr der Erkenntnis verschwindet aus dem Buch die Hauptursache für die Verwischung von Gut und Böse, der Wein. Das Buch wacht aus seiner Trunkenheit auf, nimmt den Wein vom Tisch und wir werden ihn nach dem zweiten Gelage nicht mehr antreffen. Diese Änderung bei Achashverosh und beim Wein wird im Stil der Anrede Esthers an Achashverosh deutlich. Wenn es dem König gut ist. Esther benutzt diesen Stil in beiden Teilen des Buches. Das scheint nicht mit unserer Behauptung übereinzugehen, dass sich ein Umbruch in der Bedeutung des Ausdrucks des Guten ereignet. Der Umbruch zeigt sich jedoch deutlich im Inhalt der Bitte, der in jeder Anrede erscheint. Im ersten Teil des Buches wendet sich Esther an Achashverosh, dessen Sicht die Unterscheidung zwischen Gut und Böse verwischt. Und daher ist der Inhalt der Bitte, wenn es dem König gut ist, komme der König und Haman zum Gelage. Der König und Haman sind eine Einheit. Und das Gute in den Begriffen nach Achashverosh ist nur der Wein, der die Unterscheidung und die Wahl des Guten verwischt, der die Erkenntnis verloren gehen lässt. Im zweiten Teil des Buches fordert Esthers Bitte von Achashverosh, sich von Haman loszulösen, das Böse anzuerkennen. Und wenn es dem König gut ist, möge mir mein Leben für mein Gesuch und mein Volk für meine Bitte gegeben werden. Ein Bedränger und Feind, dieser böse Haman. Und sich seinem Beschluss zu stellen. Wenn es dem König gut ist und ich gut in seinen Augen bin, möge geschrieben werden, die Bücher, das Denken Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Agagitas zurückzuholen, der geschrieben hatte, die Juden, die in allen Provinzen des Königs sind, zugrunde zu richten. Vielleicht kann doch jemand noch die beiden letzten Abschnitte lesen.
Achashverosh zur Folgerechtigkeit in seinem Umgang mit dem Bösen aufgefordert. Wenn es dem König gut ist, wird er morgen den Juden, die in Shushan sind, ermöglicht, entsprechend des heutigen Gesetzes zu tun, und die 10 Söhne Hamans mögen an dem Baum das Holz gehängt werden. Und der König sagte, dass es so getan werden solle. Die Wurzel der Verwischung Achashverosh liegt, wie oben erklärt, in der Sünde der Frau im Garten Eden. Esther repariert daher die Sünde Evas. Hamans Fähigkeit, auf den Umbruch des Auftauchens des Begriffs des Bösen im Buch einzugehen, ist auf die Dimension der persönlichen Bedrohung ihm gegenüber beschränkt. Und Haman war dabei, von der Königin Esther um sein Leben zu bitten, denn er sah, dass vom König das Böse über ihn beschlossen war. Ach, und Wana ist der Erste, der die augenöffnende Sicht der Esther webt, zu übernehmen, unterscheidet richtig zwischen Mordechai und Haman und erinnert Achashverosh an das Gute des Mordechai. Und Ach, Wana sagte, siehe, hier ist auch der Baum des Holz, den Haman für Mordechai, der gut über den König gesprochen hat, gemacht hat. Der Baum, der im ersten Teil des Buches in seiner Bestimmung im Heng Mordechais Umkehr des Guten und Bösen zum Ausdruck gebracht hatte, unterscheidet schließlich zwischen Gut und Böse. Haman wird an ihm gehängt, an einem Baum, der zwischen Gut und Böse unterscheidet. Und jetzt an bezieht sich das Böse im Buch auf Haman und seinen Beschluss und das Gute auf die Hoffnung und Rettung der Juden.
Ja, danke. Dazu Anmerkungen.
Oh, hi. Ja, darf ich etwas sagen?
Ja, tun Sie das, gerne.
So, also, in der Sünde der Frau im Garten Eden, Esther repariert daher die Sünde Evas. Und da hatte ich mir an meinen Text an die Seite geschrieben, und jetzt fehlt nur noch Maria, die der Schlange den Kopf zertritt. Und jetzt kommt Ambrosius und jetzt kommt Augustinus und jetzt kommen alle Kirchenväter, die das natürlich kommentieren. Also ist damit die Esther ja eigentlich ja im Alten Testament, wie wir das nennen, die Vorgängerin Marias im Neuen Testament. Ja, und dann kam ja auch Esther, ist die Personifikation der Macht des Schönen, der Schönheit, die Macht der Schönheit, sie ist schön, schöner als die anderen. Die Macht oder die für eine gute Sache, nämlich die Errettung eines Volkes. Wie gesagt, und dann Maria, die natürlich in der katholischen Theologie oder katholischen Konfession natürlich auch als die Schönste immer dargestellt wird. Und natürlich auch ikonografisch so. Wir kennen alle die Bilder, wo sie dann irgendwie auf die Schlange trifft und so weiter. Ja, also ich denke, da haben die Kirchenväter sich wahrscheinlich auch wieder was einfallen lassen. Ich weiß es nicht.
Ja, oder? Ja, also ich denke, wer die christliche Tradition kennt, dem kommt natürlich Maria hier ganz stark. Hoch. Okay. Ich denke, das ist wirklich auch die Frage. Wir können schwer sagen, wann diese mythischen Ideen der Verbindung Hammans mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse auftauchen. Das ist ja ein Zitat aus dem Talmud, der also mindestens einige Jahrhunderte, nachdem es schon Christentum gibt, redigiert worden ist. Und von daher kann man sicher nicht ausschließen, dass da vielleicht auch eine Reaktion auf christliche Interpretationen da ist. Es gibt bei den klassischen Kirchenvätern, hatte ich schon mal erwähnt, keinen ausführlichen Kommentar zum Estherbuch. Der älteste ist erst von Rabanus Maurus zur Zeit Karls des Großen. Und der dann wirklich auch, das ist ähnlich wie wir das bei den Frauen im Matthäusevangelium gesehen hatten, Esther anstelle Vashtis auch als Personifizierung der Kirche darstellt und natürlich auch Marias. Dann, aber ich vermute mal, auch wenn es bei älteren Kirchenvätern keinen vollständigen Kommentar zum Estherbuch gibt, dass wahrscheinlich der eine oder andere schon auch die Vergleiche in dieser Hinsicht gezogen hat. Gehe ich schon von aus.
Wenn es jetzt, gibt es noch weitere Wortmeldungen, sonst
Frau Fricke noch. Frau Fricke.
Wie ist das mit Jesus da im christlichen Glauben, der ja auch ans Holz gehangen wird, eigentlich ja auch an einen Baum? Das Kreuz ist ja eigentlich auch ein Baum, wenn ich das so will.
Ja, das wird auch in späteren Midrashim noch mal deutlicher, wenn von der Kreuzigung Hamans gesprochen wird. Also da sind Parallelen und es kommt ja auch gelegentlich vor, wenn ein jüdisches Schaltjahr ist, kann Purim auf Karfreitag fallen. Und das ergibt alle möglichen polemischen Beziehungen natürlich zwischen Haman und Jesus dann jüdischerseits.
Spannend.
Da können wir uns noch ein bisschen in der weiteren Auslegungsgeschichte noch ein bisschen was zu ansehen. Herr Müller.
Es gibt also ein lesenswertes Buch im Deutschen von Friedrich Weinreb über Buch Esther.
Ja, also habe ich selber noch nicht gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, weil er sich ja auch viel mit Mystik befasst hat, dass das interessant sein kann.
Ja, obwohl so die Kabbala wieder durchleuchtet, ja. Oh, das ist kein Nachteil.
Nein, das ist eine der Interpretationslinien, die mit dem Buch Esther verbunden ist und sollte von dieser Seite her angesehen werden auch. Ja. Gut, dann bin ich froh, dass mein Husten so richtig schlimm geworden ist, erst am Ende. Und hoffe, dass es nächste Woche wieder besser ist.
Na, gute Besserung.
Gute Besserung.
Gute Besserung, ja.
Gute Tamar.
Gute.
Ja. Tschüss. Tschüss.